Herr Jesus, hier sind wir. Wir wollen innehalten, gedenken, in Dankbarkeit, aber auch diesen Zahltag von dir wirklich genießen, dass wir sagen, hier können wir Sachen loswerden, die uns angeheftet sind, die uns anerzogen wurden oder die wir uns angeeignet haben, die nicht gut sind. Und so kommen wir zu dir, strecken unsere Hände aus und sagen, komm, Heiliger Geist, leite du uns und führe uns durch diesen Gottesdienst. Wir wollen sehen, dass der Vater im Himmel Ehre bekommt, dass du Ehre bekommst an diesem Gedenktag. Amen. Eigentlich ist ja am Karfreitag Tanzen in Deutschland verboten. Aber ich hatte so beim Hinfallen überlegt, was wäre, wenn der Geist Gottes so käme, dass wir in der Kirche tanzen würden, in seiner Gegenwart und so freuen können über das, was er uns erworben hat an diesem Tag. Aber das nur so als kleines Intro noch. Ich möchte mit euch das erste Lied singen, gemeinsam dieses Bekenntnis, dass Gott gegenwärtig ist, dass er hier ist. Und wir liturgisch durch die Sache gehen, wissen wir immer nicht, wann stehen wir auf, wann sitzen wir. Ihr könnt gerne bei dem Choral, den wir jetzt ansingen, aufstehen. Ihr könnt aber auch gerne sitzen bleiben. Ich möchte mit euch dieses Lied singen, die drei Verse. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und ich nehme euch ein zu der Geschichte, wie sie sich abgespielt hat vor vielen Jahren. Ich lese uns aus Lukas 23, die Verse 33 bis 49. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleidung aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus, anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinen Kopf hatten sie eine Aufschrift gebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land.
Bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mittendurch und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig. Er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was geschehen war. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt. Soweit diese Geschichte. Diese Geschichte, wie sie uns Lukas geschrieben hat. Und dazu gibt's dieses klassische Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, wo wir die ersten drei Verse von gemeinsam singen wollen. Und ich gehe eine kleine Interpretation mit uns über, was hat das mit uns zu tun? Die Historie habe ich verlesen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mit euch so einige Leute unter dem Kreuz an. Das Foto stammt von einem Altar aus 1300, 1400, so viel in Lübeck im Museum, weil es nach dem Krieg nicht wieder aufgehangen worden ist,
ins Museum gebracht. Mensch unter dem Kreuz. Aus allen Regionen kommen sie zusammen, stehen unter dem Kreuz.
Und als erstes fällt uns natürlich auf die Soldaten. Soldaten können ganz schön herbe unterwegs sein.
Sie haben auf Befehl gehandelt. Sie hätten immer wieder eine Ausrede gehabt, wenn Gott sie verklagt hätte. Warum habt ihr das getan? Sie sagen, wir haben nur auf Befehl gehandelt. Vielleicht waren es Familienväter. So wie wir das aus den Berichten vom Dritten Reich erkennen, die in den Konzentrationslagern Dienst getan haben.
Sie waren oft gute Familienväter, waren zu Hause gut integriert und dann auf Befehl sind sie verroht und konnten Dinge tun, die fürchterlich, die schrecklich waren, ohne Ende auf Befehl gehandelt. Die Frage aber, Paul, was hat das mit dir, was hat das mit uns zu tun? Ich denke, wenn ich in unsere Gesellschaft hineinsehe, dann sind ganz viele, die pflichterfüllt unterwegs sind. Und manchmal denke ich sogar in unseren Gemeinden, wir tun ganz viele religiöse Dinge nur aus Pflicht, weil wir so erzogen worden sind, weil das so ist. Und manchmal denke ich, leben wir auch ein Doppelleben zwischen dem, was am Sonntag da ist und wie wir am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs sind, bis wir dann vielleicht, weil wir so erzogen worden sind, am Sonntag wieder auftauchen.
Ich habe gedacht, wie viele Gemeindesoldaten gibt es, die alles nur aus Pflicht tun, aber nicht aus einer Beziehung heraus. Die Bibel ist da ziemlich deutlich, weil sie dann spricht, dann wird Jesus ganz langsam rausgetragen.
Und manchmal frage ich mich in unseren Kirchen, manchmal vielleicht auch mit aller Vorsicht bei uns, bei mir in meinem Leben, wann tue ich denn Jesus aus meinem Herzen raus? So bin ich manchmal ganz normal unterwegs als guter Soldat Jesu Christi. Ich habe mal so einen Film gesehen, wo ein junger Mann immer dann, wenn er sich ziemlich erotische Hefte angesehen hat, in seinem Zimmer das Kruzifix, das an der Wand hing, rumgedreht hat. Ziemlich komische Situation dann, nicht? Kann man sich natürlich leicht vorstellen. Jesus sollte nicht sehen, was passiert. Aber wenn ich über die Soldaten, die unter dem Kreuz sind, die auf Befehl handeln, nachdenke, dann denke ich, okay, vielleicht drehe ich manchmal das Kreuz auch beiseite, weil ich meinen eigenen Willen tun will. Sonntags bin ich vielleicht ganz normal und pflichtbewusst. Interessanterweise, Jesus dreht sich rum noch, bevor das Ganze abgeschlossen ist und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Sie haben die Tiefe Jesu Christi gar nicht richtig erkannt. Unter dem Kreuz steht der römische Hauptmann. Der hat den Trupp auch noch zu befehligen. Der musste sagen, dass die Nägel eingeschlagen werden. Der musste sagen, was geschieht.
Der musste den Befehl ausführen, der vom Oberster Heeresleitung gekommen ist. Und er Er erschrickt, weil die Heiligkeit Gottes dann spätestens bei dem Erdbeben und bei der Finsternis auf ihn kommt und es erschrecken, wer bin ich und wer ist Gott und wer ist er. Das ist das, was ich mir wünsche, wenn ich über diese Geschichte nachdenke, dass ich mehr in diese Richtung komme, dass ich nicht nur die frommen Ergebnisse nacheinander abarbeite, das fromme Dasein pflege, sondern dass ich so in die Gegenwart Gottes komme, dass ich sage, wow, mein Herr und mein Heiland. Vielleicht war er der erste Christ oder vielleicht der zweite, wenn wir nachher vielleicht den Tschecher am Kreuz sehen, der sich bekehrt hat und dazu noch ein Ausländer. Ich glaube mehr denn je, wenn ich zu dem Kreuz gucke, ich brauche immer wieder diese tiefe Gotteserfahrung, dass er wirklich da ist und dass er Herr und Gott ist in allen Situationen, selbst wenn es grausig und finster aussieht. Ich gehe mit euch weiter, ich schaue noch ein klein wenig rein. Das sind für mich die Spektakulären, das sind die Oberen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die eigentlichen Sieg feierten und sagen, wow, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn die ganze Zeit hinhaben wollen, tut Jesus aus dem Denken der Menschen heraus. Das Verheerende in vielen theologischen Sachen ist, dass Jesus aus dem Denken der Menschen rausgetan wird und nur noch der große Herrgott eine Rolle spielt. Dass Menschen wie Bultmann dann sagen, Jesus als Mensch, aber nicht mehr als Gottes Sohn. Ich kann mich daran erinnern, wie ich als junger Piefke, 10, 11, 12 Jahre in der Jungschar, wir hatten eine Zeltevangelisation im Dorf und natürlich bin ich zu unserem Nachbarn gegangen. Wir haben neben der Kirche gewohnt mit der Einladung für die Zeltevangelisation. Dann sagt der Paul, das ist Volksverdummung. Man tut Jesus aus dem Denken der Menschen heraus. Und manchmal denke ich, vielleicht auch die Frommen unter uns oder vielleicht auch ich, der ich manchmal Jesus aus meinem Denken raustue, dass ich sage, das kann er jetzt nicht tun in meinem Leben. Interessanterweise regen die sich ja mächtig darüber auf, dass da Jesus, der König der Juden, oben in vielen Sprachen aufgeschrieben war. Und ich habe mir von einem jüdischen Menschen sagen lassen, dass die in der damaligen Zeit immer ganz viele Kürzel genommen haben, also immer nur die Anfangsbuchstaben, wie man das aus der DDR auch noch kennt, ja. So, ich weiß jetzt nicht, mein Name ist PWN, ja. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie der zweite Name ist, Paul Kender und N. Nogosek auch noch, ja. Und dazwischen kommt Werner, also PWN. Und weil das so lang war, da oben hinzuschreiben, hat man das natürlich in den Anfangsbuchstaben geschrieben. Und im Hebräischen stand da oben Jahwe. Das Fluchholz Jesus stand oben auf, darüber haben die sich aufgeregt. Dass der lebendige Gottessohn oben stand und jeder konnte es lesen, der da war, aus allen Nationen. Nicht nur, weil da der König der Juden, das konnte ja jeder schreiben, aber die Abkürzungen gaben den Namen Gottes an, den man sonst normalerweise auch gar nicht schreiben durfte. Jeder konnte es lesen, die Schriftgelehrten auch. Sie hatten es vor Augen, dass das Fluchholz da stand und da stand der Name des heiligen, ewigen Gottes obendran. Und trotzdem tun sie Jesus aus dem Denken raus. Welche Tragik, Menschen unter dem Kreuz, Menschen, die versagen. Aber ich möchte wieder vor meiner eigenen Tür kehren. Nochmal, wie oft geschieht es mir, dass mir Dinge im Alltag passieren und ich tue Jesus einfach aus meinem Denken raus und sage, naja, jetzt beten lohnt nicht, man muss da mal selbst Hand anlegen. Ist immer mal wichtig. Aber wie oft passiert es, dass ich in der Bibel lese, ich Bibelverse kenne und dann trotzdem nicht vertraue, dass Jesus, mein Heiland, alles für mich tut. Dass ich manchmal sogar Kompromisse mache und sage, diese kleine Sünde kann ich jetzt machen, die wird er schon irgendwie nicht wie übersehen. Das beliebteste Beispiel von hier vorne, das ein Pastor bringen kann, ich fahre im Auto, jemand nimmt mir meine Vorfahrt und ich stehe quer in der Luft und sage, dieser Idiot, und weiß genau in der Schrift sagt, dass mir das nicht sagen sollen, nicht? Und wenn ich 2 Minuten später ankomme, spielt das auch keine Rolle. Lass ihm doch die Vorfahrt, wenn er es so eilig hat. Warum rege ich mich auf, wenn ich weiß, Der König aller Könige und der Herr aller Herren liebt mich und er hält mich in seiner Hand. Wir denken nochmal nach mit drei weiteren Versen aus diesem fantastischen Lied nach dem Bachschen Satz gesungen.
Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund.
Unter dem Kreuz waren die beiden nicht. Sie waren rechts und links neben Jesus. Die beiden echten Verbrecher. Echte, die die Strafe verdient haben, wie sie das selbst auch sagen. Sie wussten, auf das, was sie tun, steht die Todesstrafe, steht das Kreuzigung und sie tun es trotzdem. Und schaut man zu ihnen hin, dann sieht man den einen, der darüber spottet, wie wir das so häufig überall auf den Straßen in dieser Zeit erleben, dass über Karfreitag gespottet wird. Man will ihn sogar abschaffen, darüber wird diskutiert. Und meistens wird nicht sachlich argumentiert, ohne die Geschichte zu kennen, sondern man wird polemisch und das ist meistens dann auch ein Zeichen von Schwäche. Und das Gleiche erleben wir hier am Kreuz. Der eine, der entsprechend reagiert und anfängt zu spotten und der andere, der seine Hände zu Jesus ausstreckt und von Jesus die Begnadigung bekommt. Der erste Christ, kleine Frage, kleine Klammer auf, Klammer zu. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Welche Verheißung, wer so stirbt, der stirbt wohl. Aber damit auch für uns ein Zeichen. Wir können ganz viel diskutieren, theologisch auch unterwegs sein. Wir können mit Spöttern umgehen, aber der einzigste Weg, der geht über das Kreuz. Zu Jesus zu kommen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Die zwei Verbrecher rechts und links neben Jesus, sie müssen genannt werden. Aber dann bleibt natürlich, wie in dem Bild hier in der Mitte dargestellt, das Volk, die ganzen Schaulustigen, die gekommen sind. Die gekommen sind, um das zu sehen, dieses Spektakel, wenn eine Hinrichtung kommt, dann sind wir dabei. Wir wissen das alle, die gerne mal Tatort im Fernsehen gucken, wir haben eine gewisse Blutrünstigkeit. Du kannst spielend an einem Abend 20 Morde in verschiedenen Fernsehprogrammen live verfolgen und dann natürlich, wie die aufgedeckt werden oder auch nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, an schlimme Fotos, an schlimme Begebenheiten. Aber sie kommen hier und sehen das leibhaftig, wie das geht, wie das funktioniert. Unterwegs zu sein als die Schaulustigen. Für lange Zeit war ich ja Pastor in der Kirche am Südstern. Und ich hatte mal überlegt, ob wir mehr Leute in die Kirche bekommen, wenn ich per Fallschirm vom Turm runterspringe. Irgendein Spektakel machen, dass ich sage, wir machen so viel Spektakel, dass die Kirchen wieder voll werden. Und man sagt ja auch, eigentlich hat die Kirche ein ganz schlechtes Marketing. Die müsste das viel besser nach außen vermarkten. Vielleicht bräuchten wir hier ein paar mehr Scheinwerfer. Wir bräuchten vielleicht entsprechend Rauch, der hervorgeht, wie das in vielen jungen Gemeinden heute Stand ist. Vielleicht müsste die Musik hier wesentlich lauter und heftiger sein. Vielleicht dieses oder jenes. Vielleicht würde dann die Kirche schneller voll werden. Aber vielleicht hätten wir dann auch ganz viele Schaulustige, die kämen, um das Spektakel zu sehen. Und manchmal bin ich mir nicht so sicher bei großen Kongressen, die ich auch besucht habe, ob da nicht die Leute gekommen sind wegen dem Spektakel. Die Frage ist, warum kommen wir zum Gottesdienst? Um zu analysieren, wie die Predigt war? Oh, da findet man immer was. Mein loser Spruch ist ja, die Propheten sitzen meistens hinten, die wissen dann alles, was besser gehen könnte. Und mit Birol habe ich mich jetzt mehrfach unterhalten, dass sie sagen, wenn wir einen Gottesdienst nachbesprechen, wir sind immer dabei, wie könnte man ihn besser optimieren? Optimieren dann eigentlich nur so, damit Gott mehr Ehre bekommt, aber nicht, dass mehr Leute jetzt automatisch als Zuschauer gewonnen werden könnten. Und ich bin so dankbar, dass ich mit ihm absolut eins bin, dass wir sagen, wir wollen kein Spektakel, wir wollen die Herrlichkeit Gottes in unseren Gottesdiensten haben, dass sie sich ausbreitet, dass die Gegenwart Gottes sich lagert und dann wir erkennen, wer wir wirklich sind, wie die Leute damals auch, als sie erkannt haben, dass Jesus wirklich der Herr ist, dass sie sich auf die Brust geschlagen haben, die Zuschauer, die gekommen waren, um eine Attraktion zu sehen, erleben, wie der lebendige Gott auf einmal kommt und sich zu ihnen runterbeugt. Ihr Lieben, hier sind wir weit von entfernt. Wir analysieren, welcher Lobpreis, welche Predigt, was ist wann wie dran, das sind wir bestens gut über die Jahre geschult durch viele Gottesdienste. Und ich weiß nicht, ich habe über 1000 Gottesdienste in meinem Leben mindestens erlebt, spielend. Ich weiß also, was mir gefällt und was nicht. Aber die Frage ist auch, was gefällt Jesus? Und vielleicht müssen wir dahin kommen, wie damals die Leute auch, dass wir am Ende, nachdem wir gesehen haben, auf Jesus geschaut haben, wie er für mich gestorben ist, dass ich mich an die Brust schlage, wie es geschrieben steht und sage, ja, ich auch als Gottesdienstbesucher, ich brauche zutiefst Bekehrung. Ich lasse euch einen Moment an meinem pastoralen Herzen teilhaben. Das war jetzt noch nicht genug. Wenn ich darüber nachdenke, und ich habe jetzt ganz viel gelesen über die Geschichte der Volksmission. Im ersten Jahr sind über 1000 Leute gekommen, von denen sind 95% nachweislich an von Krankheiten geheilt worden. Es gab Ende der 50er Jahre 6 Zweiggemeinden hier in Berlin. In der Schweiz, in Österreich. Noch bevor die Schwaben richtig dann zu Gänge kamen, breitete sich das wirklich aus. Und dann stellen wir fest, über menschliche Macht und Machenschaften, über Macht, Einflussnahme, über Gesetz, was eingehalten werden musste, vom Pfingstknoten bis langem Rock bei den Frauen. Sie durften nichts sagen. Man hat nach und nach Jesus rausgetan. Und manchmal denke ich mir, vielleicht hängt noch über unsere Gemeinde so eine dunkle Wolke, weil wir als Gemeinde vielleicht nochmal Buße tun müssten über das, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Die meisten von uns waren ja nicht dabei. Aber wir sind Kinder der Gemeinde, wir haben Ja zu der Gemeinde gesagt, die meisten jedenfalls, die heute hier sitzen. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich heute am Kreuz meine Knie ganz neu beugen und sagen, Herr Jesus, ich stelle fest, wir haben in den letzten Wochen tiefe Gottesdienste hier gehabt. Den letzten, wo ich mich wirklich daran erinnere, wo es tief in Richtung Buße auch ging, war am Gästegottesdienst. Und ich kann mich daran erinnern, dass ein Birol und ein Thomas hier standen. Und ich dachte, eigentlich müsste jetzt ein Rand nach vorne kommen, dass wir alle auf den schmalen Weg gehen wollen. Dass wir sagen, ich schaff's alleine nicht, der Herr muss mir helfen, ich brauche Gebet. Aber jeder steht und überlegt, ob er jetzt gehen kann oder nicht. Das gibt vielleicht den einen oder anderen mit Tränen, aber man traut sich noch nicht mal rauszutreten aus den Reihen, um zu sagen, ich müsste meine Knie beugen vor dem Gott. Ich gehöre dazu, ich sehe, ich feiere Karfreitag, ich stehe unter dem Kreuz. Und was mache ich, wenn dann so eine Botschaft kommt, wo ein Befreiungsschlag möglich wäre? Ich nutze die Gelegenheit nicht. Mein pastorales Herz, kein Vorwurf jetzt in die verschiedenen Richtungen, weil ich kenne das ja, wenn man sitzt. Aber manchmal blutet mein Herz über verpasste Gelegenheiten. Menschen unter dem Kreuz. Die große Menge steht da, aber das Gute ist, sie schlagen sich an die Brust. Wie weit das eingehalten hat, weiß man nicht. Aber in dem Moment haben sie Buße getan für ihre Schaulustigkeit, dass sie gekommen sind, nur um zu beurteilen. Ohne zu sagen, Herr Jesus, wir nehmen dein Heil an wie der Schächer am Kreuz. Das haben sie ja gerade noch miterlebt. Sie haben den Weg noch aufgezeichnet gekriegt, während sie unter dem Kreuz gestanden haben. Sie konnten es mithören, was der Herr gesagt hat. wie er Absolution für die Armeeangehörigen gesprochen hat. Wer dem Hauptmann sein Zeugnis konnten sie hören. Menschen unter dem Kreuz, so wie du und ich. Ich hoffe, dass wir heute unter dem Kreuz stehen und sagen, ja, ich brauche das, dass der Herr Jesus mir in der neuen Art begegnet. Ihr habt einen komischen Pastor hier vorne. Ich kann nicht sagen, dass ich es ergriffen habe, ich kenne den Weg. Ich weiß, ich muss immer wieder zu Jesus kommen. Und Karfreitag ist Zahltag, wo ich hingehe und sage, was du hier hast erduldet, ist alles meine Last. So möchte ich heute kommen, wenn wir nachher Abendmahl feiern. Ich möchte am Kreuz vorbeigehen und sagen, Herr Jesus, deswegen habe ich es extra nochmal hingetan. Ich bin so eine feige Figur, ich kann kräftig sündigen, ich kann im Auto schimpfen wie ein Rohrspatz, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Aber ich habe noch nicht mal das Kreuz, dass ich aufstehe und sage, vergib mir, wenn wirklich die Zeit auch da ist, wenn seine Gegenwart sich im Gottesdienst lagert. Ich möchte, dass wir Jesus bei uns behalten, in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten, dass wir ihn berühren können und dass die Herrlichkeit sich so lagert, dass es keine Diskussion mehr ist, ob ich richtig bin oder nicht. Du bist nie richtig, sondern nur, wenn er dich angezogen hat, dann bist du gerecht vor ihm. Aber die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir von Gott haben sollten. Hör ich ein Amen? Von einigen wenigstens. Ich habe noch welche, die unter dem Kreuz verharren. Das sind die Frauen. Hey, Kompliment an die Frauen. Ich bleib noch mal bei dem, wenn man sagt, wer will nach vorne kommen, bevor sich ein Mann bequemt, sind 10 Frauen vorne. Das ist komisch, nicht? Die Frauen waren da. Nicht nur die Mutter von Jesus. Die waren da. Johannes auch. Und der Rest von den Pappenheimern, das waren wahrscheinlich so, die heute mit Paul bezeichnet würden. Die haben in den Sack gehauen und das Zimmer zugeschlossen. Die brauchten extra nochmal Pfingsten. Ich auch. Aber sie kommen hin und sie kriegen alles mit. Wie schön, dass man so zu Jesus kommen kann. Die Freunde kommen da und nehmen Abschied. Vielleicht mit der tiefen Frage, warum lässt Gott das alles zu? Wie der eine oder andere, der vielleicht durch eine Leitsituation geht in diesem Leben, der sich fragt, Gott, warum lässt du das zu? Gott beantwortet an dieser Stelle diese Frage nicht. Sie hatten ja noch gar keine Ahnung von dem, was kommen wird. Sie hatten nur den großen Verlust und sie sehen ihren liebsten Freund, ihr Kind, am Kreuz verrecken. Ich glaube, sie sind sehr nachdenklich, mit tiefem Schmerz nach Hause gegangen, auch mit der tiefen Leitfrage. Gott, wo ist deine Gerechtigkeit, die du versprochen hast? Wo ist dein Heil? Aber wir wissen auch, es hat 3 Tage gedauert, da wurden sie speziell getröstet. Nicht die anderen, die alle gestanden hatten, dann wurden die Freunde getröstet, wie sie zusammen waren. Schon am Grab der eine oder andere. Wie wunderbar, dass da ein Erlöser ist, der seinen Freunden begegnen will, obwohl sie vielleicht noch viele Fragen haben. Fragen vielleicht wie du und ich. Theologische, die wir gar nicht alle klären können, weil wir zu doof sind. Aber wir können zu ihm kommen, dürfen ihn berühren. Und dann weiß ich nicht wieso, aber ich weiß, er hat mich erlöst. Da ist ein Erlöser. Pastor Wilhelm Busch beschreibt, ich glaube, dieses Altarbild. Er beschreibt, in der Mitte diesen freien Platz vor den Pferden unter dem Kreuz. Und er sagt, der Maler ist gefragt worden, warum er diesen Platz freigelassen hat. Und die Antwort war, das ist mein Platz. Ich will unter dem Kreuz stehen und will das Heil von diesem Kreuz für mich annehmen. Ob es jetzt dieses Altarbild jetzt ist, ich habe lange im Internet gesucht, Lübecker Altarbild. Was hat es mit mir zu tun? Ich möchte unter dem Kreuz stehen. Ich möchte meine Herrschaftsansprüche im Streit beiseite legen. Mit Jesu Hilfe öfters meine Klappe halten. Ich möchte aufhören, mich über Politiker zu mokieren, als kleiner Klugscheißer auftreten, der alles besser weiß. Ich möchte keine zweite oder dritte Lösung haben, wie man Gemeinde richtig baut. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes in unseren Gottesdiensten sehen. Ich möchte bekennen, dass ich viel zu häufig zaghaft war, wenn es darum ging, für Kranke zu beten. Dass ich nicht mehr mutig genug bin, zu lernen, wie man das macht. Ich möchte bekennen, dass ich nachlässig geworden bin in tiefen Fürbittzeiten. Mir hat so gut getan, mit euch die Fastenzeit hier zu erleben, jeden Abend. Aber die Frage, die ich mir innerlich stelle, wie will ich jetzt weitermachen? Ich möchte meine Lieblosigkeiten beiseite lassen. Egal, ob mein Name übersetzt kleiner Kämpfer heißt. Ich möchte jemand sein, der Jesus seine leeren Hände ausstreckt unter dem Kreuz. Da möchte ich meinen Platz finden und sagen, Jesus, sei mir gnädig. Ich hätte Strafe und Schuld verdient durch meine komischen Charaktereigenschaften, die ich auch noch kultiviere. Ich möchte heute am Karfreitag ganz neu zum Kreuz kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Ich brauche das, dass du mir hilfst, dass du mich entlastest, dass ich kommen kann. Ich möchte dazukommen, dass ich nochmal singe, da ist mein Erlöser, Christus. Bevor wir das nochmal anstimmen, würde ich ganz gerne eine kurze Zeit des Schweigens haben. Ich könnte noch mehr Charaktermacken von mir aufzählen. Die mich kennen, die können die auch aufzählen. Ich möchte heute zum Kreuz kommen, unter dem Kreuz sein und sagen, ich will das am Zahltag annehmen, dass er für mich, Paul, gekommen ist. Dass ich leben kann. Wir werden Zeit nehmen, zum Abendmahl zu kommen. Jeder prüfe sich selbst und dann komme und esse er. So steht es geschrieben. Jesus nämlich in der Nacht, wo er verraten war, nahm das Brot, dankte und brach es, das ist mein Leib für euch gegeben. Danach den Kelch segnete ihn, das ist mein Blut, das für dich vergossen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis und tut es so lange, bis ich wiederkomme. Wenn wir heute kommen, dann gehen wir zum Mahl am Kreuz vorbei. Sammal ist ein Mal für Sünder. Diese Geschichte oft erzählt vom Südstern, wie ich das bei den Obdachlosen ausgeteilt habe. Ich habe dann immer bei der Geschichte aufgehört. Aber es saß da ein Mann aus dem Siegerland in der Runde drin. Der hat sich nicht getraut, zum Mahl zu kommen. Er sagte, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Mir kann Gott nicht vergeben. Das hat er mir dann später gesagt und dann haben wir rausgekriegt, wo seine Familie wohnt. Meine Mutter hat es dann rausgekriegt im Siegerland in der Heimat. Und ich werde es nie vergessen, wie seine Schwester und sein Vater kamen. Die Mutter war schon verstorben. Ich weiß nicht, 20, 30 Jahre, kein Kontakt mehr. Dann gab es bei uns in der Küche eine Versöhnungsfeier. Er war da. Marianne und ich sind rausgegangen. Aber es hat angefangen, wie er sich eigentlich nicht getraut hat zu kommen. Wenige Wochen später ist er im Obdachlosenheim erschlagen worden. Dann habe ich die Familie bei der Beerdigung wieder gesehen. Aber ich wusste, ich werde ihn wiedersehen. Ich werde ihn wiedersehen. Aber du musst dich nicht schämen, du wirst kommen. Sondern ich gehe am Kreuz vorbei. Ich hab's nötig. Ich möchte den Bund mit Jesus wieder neu schließen. Ich möchte sagen, hier bin ich, ja. Deine ganzen Güte, Freundlichkeit. Wir haben heute das große Brot hier. Zopfbrot. Da darf man sich was nehmen und das ist abbrechen. Davon essen. Und wir haben heute Traubensaft. War kein Wein. Aber auch das geht ja. Wir haben es gesegnet, Herr Jesus, in deinem Namen. So danke ich dir, dass wir so kommen dürfen. Dürfen nehmen an deinem Kreuz vorbei das Brot und den Wein genießen. Bevor wir dann das Abschlusslied und den Abschlusssegen nehmen, möchte ich uns diesen Text lesen aus Philipper 2, Vers 5 bis 11. Der Weg ist schmal, das wissen wir vom Herrn Jesus. Aber hier ermutigt Paulus die Gemeinde, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Habt die Gesinnung, die Jesus hat. Das als Ermutigung für uns Menschen.